Es sollte also nicht nur eine kleine Elite von Entscheidungsträgern angeklagt und verurteilt werden, sondern es ging darum, die an KZ-Verbrechen, aber auch anderen Verbrechenskomplexen beteiligten Akteure in der Breite der Bevölkerung darzustellen. Also der KZ-Kommandant war genauso angeklagt wie ein Wachmann in einem Außenlager, der den niedrigsten Dienstrang hatte in der SS.
In dieser Folge von Geschichte Europas geht es weiter in der Reihe zum Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Mit Christoph Thonfeld von der KZ-Gedenkstätte Dachau schauen wir auf die Dachauer Prozesse. Diese Gerichtsverfahren sind zwar nicht so bekannt wie der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, spielten aber eine wichtige Rolle bei der ersten juristischen Aufarbeitung der Verbrechen in Dachau und anderen Konzentrationslagern, sowie bei Kriegsverbrechen gegen alliierte Soldaten. In den Shownotes findet ihr eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, etwa zur Geschichte des KZ Dachau oder dem Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Ich freue mich über euer Feedback und eure Kommentare und auch über eure Unterstützung auf Steady, Kofi.com und PayPal. Und vielen Dank an Christian für seine wiederholte Spende. Meine erste Frage an Herrn Thonfeld war gewesen, wann und wie man mit der Vorbereitung der Dachauer Prozesse begonnen hatte. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Januar 2025.
Die Ermittlungen, Beweisaufnahme und auch schon die Identifizierung von Zeugen und möglichen Angeklagten, das beginnt im Grunde schon mit der Befreiung. Dass sich überlebende Häftlinge an die US Army wenden, beziehungsweise auch die Army bereits dieser Zielvorgabe herkommt, um zu ermitteln, wie könnte man hier möglicherweise rechtliche Aufarbeitung leisten. Es geht darauf zurück, dass im Grunde schon ab 1942 die Alliierten begonnen haben, für eine strafrechtliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen Überlegungen anzustellen und auch schon Planungen anzustellen. Die haben dann ab Sommer 1944 mit Invasionen in der Normandie konkrete Formen angenommen. Die Gründung der UN War Crimes Commission Oktober 1943 war eine wesentliche organisatorische Vorentwicklung und dann der Aufbau des Apparates für Ermittlungen, Beweissicherung etc. im Laufe der Jahre 1944 und 1945. Insofern war hier der Beginn der Beweissicherung und Ermittlungen sehr früher. Im formalen Sinne war dann mit der Gründung des Internierungslagers im Juli 1945 die Möglichkeit, hier vor Ort Leute zu inhaftieren. Und es wurden dann auch die logistischen Voraussetzungen geschaffen, um hier Militärgerichtsverfahren durchzuführen. Und formal der eigentliche Auftakt war dann der sogenannte Dachau-Hauptprozess, der 15. November 1945 hier begonnen wurde.
Also man wartet da nicht ab, bis der Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg abgeschlossen ist, sondern das beginnt parallel.
Ja, es sind parallele Entwicklungen. Es war im Grunde auch beides Teile des gleichen Vorhabens. Also die Amerikaner haben quasi so einen Dreischritt geplant und dann auch im Wesentlichen durchgeführt, der einmal das große International Military Tribunal in Nürnberg, der große Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, den umfasste dann die in Nürnberg abgehaltenen Nachfolgeprozesse, 12 insgesamt, und parallel dazu, wie gesagt, die sogenannten Dachauer Prozesse, die zum Großteil hier vor Ort in Dachau abgehalten wurden, teilweise auch an anderen Orten, mit weiteren 1912 Angeklagten in insgesamt 461 Verfahren.
Eine der Verteidigungslinien im Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg war ja gewesen, dass all das ja auf staatlichen Befehl stattgefunden hatte und dass es ja sozusagen Teil des Staates war, eben dieses KZ zu betreiben und dort eben diese Verbrechen zu betreiben. Wie ist die Anklageseite mit diesen Argumenten in Dachau umgegangen in der Vorbereitung des Prozesses?
Die Anklage hat sich im Wesentlichen darauf gestützt, dass die Teilnahme an gemeinschaftlich verübten Verbrechen, solange sie wissentlich, also dass man sich dessen darüber im Klaren war, was man tat, und willentlich, also dass man nicht unter Zwang gehandelt hatte. Unter diesen beiden Vorbedingungen war eine Teilnahme an gemeinschaftlich verübten Verbrechen strafbar. Unter dieser Maßgabe wurden hier die Anklagen erhoben und die Straftatbestände wurden allerdings immer als Verbrechen gegen die Gesetze und Bräuche des Krieges bezeichnet, also salopp gesagt als Kriegsverbrechen. Ja, es wurde nicht mit der Argumentationsfigur der Verbrechen gegen die Menschlichkeit argumentiert, zum einen, weil die rechtliche Lage da noch nicht geklärt war, zum anderen, weil es sich hier um reine Militärgerichtsverfahren handelte, die auf Basis des existierenden Völkerstrafrechts operierten. Und da hat man sich eben auf diese Begrifflichkeiten beschränkt. Es war tatsächlich so, dass die auferlegte Selbstbeschränkung, die Verfahren hier in Dachau oder auch generell die als Dachauer Prozesse bezeichneten Verfahren, waren ja eine alleinige Unternehmung der Vereinigten Staaten und waren zunächst nur auf Verbrechen bezogen, die nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 beziehungsweise nach der gemeinsamen Erklärung der Vereinten Nationen am 1. Januar 1942 begangen worden waren, weil man sich erst da völkerrechtlich legitimiert fühlte. Das ist später etwas erweitert worden mit dem Argument, dass die Verfahren gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Grunde die Verpflichtung eines jeden souveränen Staates seien und die auch legitimiert seien, solche Verfahren durchzusetzen, weil die alle Teilnahmestaaten der Vereinten Nationen haben sich dazu verpflichtet, die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte international zu gewährleisten. Insofern war es rein von der rechtlichen Interpretation hinterher auch möglich, den Zeitraum der angeklagten Verbrechen auszudehnen. Es ist aber aufgrund der Zeugen, die hier vorhanden waren, der Verbrechen, der Beweismittel etc., das bezog sich in aller Regel auf den späteren Kriegszeitraum. Also diese Ausweitung der Möglichkeiten, einmal der Zeiträume von Verbrechen, einmal Opfer der Verbrechen, ist im Grunde in der Praxis kaum angewandt worden.
Bei den Ermittlungen spielten da die Identitäten der Opfer eine Rolle? Also hat man sich nur auf Verbrechen gegen Zivilisten oder Soldaten konzentriert? Hat man bestimmte Nationen, Herkunftsländer integriert oder rausgelassen? Also wurde ein Verbrechen gegen einen deutschen jüdischen Zivilisten genauso geahndet wie gegen einen amerikanischen oder sowjetischen Kriegsgefangenen?
Das war Teil der rechtlichen Begrenzung der Verfahren, dass Verbrechen von Deutschen an Deutschen grundsätzlich nicht geahndet werden konnten. Es war so, dass Verbrechen zunächst nur gegen US-Amerikaner offensichtlich, aber auch gegen Angehörige verbündeter Nationen, gegen die Verbrechen begangen worden waren, geahndet werden sollten. Später wurde das ausgeweitet auf Angehörige aller Nationen mit der gleichen Maßgabe, dass solche Verfahren eben möglich seien mit dieser Selbstverpflichtung zur Aufrechterhaltung und Durchsetzung der Menschenrechte und nicht daran gebunden war, entweder Kriegspartei gewesen zu sein oder eben Mitglied dieses Verbundes der Vereinten Nationen. Aber Verbrechen von Deutschen an Deutschen waren ausgenommen.
Jetzt auf die andere Seite geschaut, hat man sich bei den Tätern beschränkt oder hat man da so weit ein Netz geworfen, wie es nur ging? Also ging es nur gegen das Führungspersonal oder auch gegen Wachpersonal, gegen angestellte Ärzte und andere Beteiligte am Ablauf des KZ-Alltags?
Das war tatsächlich schon von der Anlage her ein anderes Vorgehen im Vergleich jetzt dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg, dass der Kreis der Angeklagten möglichst weit gestreut werden sollte. Es sollte also nicht nur eine kleine Elite von Entscheidungsträgern angeklagt und verurteilt werden, sondern es ging darum, die an KZ-Verbrechen, aber auch anderen Verbrechenskomplexen beteiligten Akteure in der Breite der Bevölkerung darzustellen. Also der KZ-Kommandant war genauso angeklagt wie ein Wachmann in einem Außenlager, der den niedrigsten Dienstrang hatte in der SS. Und es waren auch in Verfahren jetzt außerhalb der KZ-Verbrechen, bei den sogenannten Fliegerprozessen, wo es um Misshandlungen oder Tötungen von abgestürzten oder abgeschossenen alliierten Flugzeugbesatzungen ging, die dann von der Bevölkerung entsprechend brutalisiert wurden. Da waren auch tatsächlich dann Zivilisten mit Angeklagte.
Sie haben gerade die Fliegerprozesse erwähnt. Was war das?
Also es war eigentlich von dem Gesamtaufkommen Dachauer Prozesse ein sehr großer Prozessbereich. Also es betraf 226 der insgesamt 461 Verfahren, also fast exakt die Hälfte aller Verfahren, drehten sich um Misshandlungen und Tötungen von Alliierten, in der Regel amerikanischem Fliegerpersonal. Und da ist es eben nochmal in einer anderen Weise, ich hatte das vorhin schon angedeutet, als bei den KZ-Verbrechen in die Breite der Bevölkerung gegangen, wer dann da angeklagt war. Und das Interessante bei diesen Verfahren war dann, dass eben auch jetzt nicht nur SS beziehungsweise die Ärzte, die in den Konzentrationslagern tätig waren, teilweise SS-Mitglieder, teilweise aber auch nicht gewesen waren, dass jetzt über diesen Personenkreis hinaus auch Angehörige der Wehrmacht, Angehörige von Polizeieinheiten und eben auch Angehörige der Zivilbevölkerung wegen Verbrechen angeklagt wurden. Das zum einen. Und dass auch teilweise sehr prominentes Personal angeklagt wurde. Also es war unter anderem Jürgen Stroop, hier angeklagt in einem dieser Fliegerverfahren in seiner Funktion als höherer SS- und Polizeiführer der damals sogenannten Westmark, im Wesentlichen auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz und Saarland gelegen. Solcher angeklagt war wegen seiner Mitwirkung an solchen Fliegerbrutalisierungen und Morden. Er ist dann hier auch zum Tode verurteilt worden, später allerdings nach Polen ausgeliefert worden wegen seiner Mitwirkung an der Niederschlagung des Warschau-Ghetto-Aufstandes und seiner Verantwortung für die Morde und Zerstörungen, die in dem Kontext passiert sind. Das prozessrechtlich Interessante ist, dass in diesem Verfahren gegen Stroop und andere exemplarisch die Verteidigungslinie des Handelns aufgrund von Befehlsnotstand durchdekliniert wurde sozusagen und das Gericht dann eben festgestellt hat, ein Berufen auf Befehlsnotstand sei nur möglich, wenn jemand, der an einem Verbrechen beteiligt war, im Nachhinein nachweisen konnte, dass zum einen, dass ein ausdrücklicher Befehl eines Vorgesetzten ergangen war, dass es für einen durchschnittlich vernunftbegabten Menschen, also im englischen Original heißt es dann for a reasonably prudent person, nicht einsehbar war, dass es sich um einen unmoralischen oder widerrechtlichen Befehl handelte und dass die Person unter unmittelbarem Zwang gehandelt hatte bei der Ausübung des Befehls. Nur wenn diese drei Punkte erfüllt waren, waren die Militärgerichte hier am Ort dazu bereit, Befehlsnotstand als mildernden oder entschuldigenden Umstand anzuerkennen.
Und das hatten wir im Vorgespräch auch gesagt, aufgrund dieser großen Zahl gab es die sogenannten Parent Cases. Also man hat nicht jeden einzelnen Fall in seiner Breite ausgelegt, sondern man hat Präzedenzfälle ausgesucht und diese dann exemplarisch durchgeführt.
Ja, das war im Grunde Prozessökonomie, weil man es eben mit einer sehr großen Anzahl von Verfahren und Angeklagten potenziell zu tun hatte. Also sind insgesamt von den Ermittlungsbehörden der amerikanischen Militärjustiz sind fast 4.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Und von denen sind eben etwas mehr als 10% dann tatsächlich auch durchgeführt und abgeschlossen worden. Aber es war eben ein deutlich größeres, riesenhaftes Ermittlungsbeweissicherungsunternehmen mit einer Vielzahl von Angeklagten. Und da mussten halt sozusagen Vorkehrungen getroffen werden, um das irgendwie handhabbar zu machen. Das Parent-Case-Verfahren hat das insofern dann was befördert, als wenn in einem Prozess zu einem Stammlager eines KZ bestimmte Verbrechenskomplexe, zeitliche Abläufe, Beteiligte, Verantwortliche, wenn die als gerichtsbekannt gesichert galten, dann musste das nicht in jedem Folgeverfahren, das sich auf denselben KZ-Komplex zog, nochmal wieder neu belegt und ermittelt werden.
Das ist arbeitsökonomisch nachvollziehbar. Man könnte aber daraus den Vorwurf bauen, dass dann die einzelnen Angeklagten nicht in der Lage gewesen sind, sich ja adäquat zu verteidigen und ihre Sicht darzulegen, sich selber dann verteidigen zu können.
Es stimmt, es findet in gewisser Weise eine Form von Schuldumkehr statt, als das quasi schon vorausgesetzt wird. Das, wo diese Person tätig war, ist als Verbrechenskomplex etabliert. Und damit musste dann sozusagen der Angeklagte nachweisen, eben nicht schuldhaft beteiligt gewesen zu sein. Aber genau das wurde von den Verteidigern eingefordert und auch von den Gerichten jeweils dann wieder dementsprechend nachgegangen, dass tatsächlich eben auf die individuelle Beteiligung geguckt wurde und da dann eben auch Beweise gesammelt, Zeugen gehört etc., also ein entsprechendes Verfahren durchgeführt wurde.
Handelte es sich denn trotzdem um, im Nachhinein gesagt, ordentliche und faire Gerichtsverfahren oder hat man da zu sehr einen Handstreich gemacht?
Es handelte sich in der ganz überwiegenden Zahl um Verfahren, die ordentlich waren, die den Angeklagten Verteidiger zur Seite gestellt haben, ihnen die Möglichkeit gegeben haben, selber Zeugen zu benennen zu ihrer Verteidigung, die vor Gericht entsprechend Anträge einbringen konnten. Die Verfahrensabläufe sind, glaube ich, kaum anfechtbar. Manche Verfahren, gerade wenn es um Nachfolgeverfahren ging zu den großen KZ-Komplexen, sind innerhalb sehr kurzer Zeit durchgeführt worden. Und das lag dann zum guten Teil daran, dass eben Dinge bereits als gerichtsbekannt vorausgesetzt wurden. Es ist aber von der Durchführung der Verfahren waren das ordentliche Militärgerichtsverfahren.
Tauschte man sich denn während der Prozesse auch aus, einerseits mit dem schon erwähnten Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg, aber auch anderen Prozessen aus anderen Konzentrationslagern?
Die Prozesse zu den von den Amerikanern befreiten KZ-Hauptlagern, die wurden ja hier nacheinander am Ort abgehalten, also zu Dachau, Mauthausen, Flossenbürg, Buchenwald und Mittelbau-Dora. Man hat Notiz genommen voneinander in Nürnberg, aber da, wie gesagt, das Vorgehen jetzt strafprozesslich und von der Anklagestrategie anders aufgestellt war, gab es da jetzt keinen unmittelbaren Austausch. Den Anknüpfungspunkt gab es eher zu dem britischen Militärgerichtsverfahren, zu den Verbrechen im KZ Bergen-Belsen, beziehungsweise mittelbar auch zum KZ Auschwitz, weil es da von dem angeklagten SS-Personal große Überschneidungen gab. Und da ist auch mit der Anklageform des gemeinschaftlichen Verbrechens argumentiert worden, die dann auch hier in Dachau angewendet worden ist. Also insoweit gab es dann doch einen Austausch.
Sie hatten es eben erwähnt, es werden fast 4000 Verfahren zur Ermittlung eröffnet. Ungefähr 500 Verfahren werden tatsächlich geführt. Wie lange hat man denn gebraucht, bis man das alles abgearbeitet hatte?
Ja, es war dann vom November 1945 hier vor Ort in Dachau. Es waren aber allerdings schon Verfahren, die dann im Nachhinein zu dem Prozesskomplex Dachauer Prozesse hinzugefügt wurden, weil es auch amerikanische Militärgerichtsverfahren auf besetztem deutschen Gebiet beziehungsweise ehemals von Deutschen besetzten Gebieten, dass da Prozesse durchgeführt wurden. Also es gab bereits im April 1945 ein Verfahren, das hinterher diesem Prozesskomplex Dachauer Prozesse zugerechnet wurde. Insofern ist der Beginn nicht so ganz exakt festzulegen. Das Ende dafür kann man sehr genau festlegen. Am 30. Dezember 1947 ist das letzte KZ-Hauptverfahren zum Komplex Mittelbau-Dora hier beendet worden und damit sind auch die Verfahren offiziell zum Ende gebracht worden. Es gab noch vereinzelte Verfahrensteile, die dann noch im Laufe des Jahres 1948 abgearbeitet wurden und im Juni 1948 war dann die formale Beendigung, aber der Großteil des Prozessgeschehens war tatsächlich vom November 1945 bis Dezember 1947.
Und das ist ja auch eine Phase, diese ersten Jahre nach Kriegsende, in dem viele Leute eher mit dem Überleben und Wiederaufbauen beschäftigt waren. Gab es denn öffentliches Interesse an diesen Prozessen, erst einmal für Dachau gesprochen, aber auch über die Region hinaus, ja, deutschlandweit in den Besatzungszonen, hat man da auf Dachau und die Dachauer Prozesse verstärkt geschaut?
Die Prozesse haben mit Sicherheit öffentliches Interesse erweckt. Die Überlieferung ist eher die Schwierigkeit daran. Also wir können das an medialer Überlieferung regional, denn deutschlandweit, aber auch international nachvollziehen, dass es regelmäßige Berichterstattung dazu gab, bei manchen Prozessen sehr intensiv. Was schwieriger nachzuvollziehen ist, ist die Rezeption, die Teilnahme aus der Bevölkerung. Es gab jetzt speziell beim Dachauer Hauptverfahren, kamen am Anfang durchaus auch Personen ja aus Dachau und aus dem Umland als Prozessteilnehmer, als Beobachter, die dann im Publikum eben saßen. Aber je länger hier die Verfahrenstätigkeit andauert, desto mehr sieht man dann auf den erhaltenen Fotos beziehungsweise in der erhaltenen Bildberichterstattung, dass das Publikum dann doch überwiegend aus Journalisten, aus amerikanischen Militärangehörigen etc. bestand und dann weniger aus lokaler Bevölkerung.
Dann ist natürlich für die Beurteilung dieser Prozesse wichtig zu erfahren, was denn so die Urteile waren. Natürlich können Sie jetzt nicht über alle fast 500 Verfahren sprechen, aber gibt es da Trends, die man feststellen kann? Haben die Ermittlungen eher dazu geführt, dass man die Täter auch gefunden und bestraft hat, oder hat man auch viele dann gehen lassen?
Es war schon so, dass es eine relativ hohe Verurteilungsquote gab hier in den Prozessen. Und in der Tendenz waren die Urteile anfangs härter. Und dann ab 1947 kann man einen Trend feststellen, dass es mehrzeitige, auch kürzere zeitige Freiheitsstrafen gab, weniger Todesurteile und auch immer wieder Freisprüche dazwischen, vor allen Dingen in den sogenannten Folgeprozessen, aber auch in den Hauptprozessen. Das ist nicht ganz einheitlich. Es gibt dann zum Beispiel in dem Buchenwald-Hauptverfahren im Frühjahr 1947 sind alle Angeklagten durchweg verurteilt worden, aber davor und danach gab es jeweils Freisprüche in Hauptverfahren. Also es ist nicht so ein linearer Trend, aber im Groben zeichnet sich doch sowas ab, dass es weniger Todesurteile gibt und niedrigere zeitige Haftstrafen.
Sie haben ja eben gesagt, es werden Verfahren gegen alle Beteiligten geführt oder Ermittlungen gegen alle Beteiligten geführt, vom Wachmann des Außenlagers bis hin zum Leiter des KZ-Komplexes. Und auf den würde ich als Beispiel gerne eingehen. Wie läuft das Verfahren gegen den Kommandanten des KZ Dachau?
Das ist der Hauptangeklagte in dem sogenannten Dachau-Hauptprozess. Und gegen ihn gab es dann entsprechend auch das ermittelte Beweismaterial und Zeugenaussagen, wobei bei den Zeugenaussagen, die teilweise durchaus auch Häftlinge sich dafür ausgesprochen haben, dass der Kommandant Weiß manche Verbesserungen gebracht habe, die allerdings dann hauptsächlich für deutsche Funktionshäftlinge wirksam wurden und nicht in der Breite und vor allen Dingen auch nicht für die ausländischen Häftlinge, die unter ein zunehmend drakonisches Arbeitsregiment zur Erpressung ihrer Zwangsarbeit gedrängt wurden. Aber es gab eben durchaus widerstreitende Aussagen über den Kommandanten Weiß, der aber dann aufgrund seiner Verantwortung für die Verbrechen hier im KZ-Komplex Dachau, übrigens dann auch ab November 1944, war er über seine Position in der sogenannten Amtsgruppe D des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, das war die Inspektion der Konzentrationslager, war er auch für den Außenlagerkomplex Mühldorf verantwortlich und ist entsprechend dann auch für die in beiden KZ-Komplexen begangenen Verbrechen letztlich haftbar gemacht worden.
Der Dachauer Prozess ist im Gegensatz zu dem Auschwitzer Prozess oder auch dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess nicht so prominent. Zumindest ist das mein Eindruck. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, haben Sie eine Erklärung dafür, dass man nicht so sehr auf Dachau schaut?
Der Eindruck stimmt absolut. Das kann man bis heute feststellen. Ich gebe nach wie vor häufig Führungen durch die Ausstellung zu meistens Menschen mit juristischem Interesse oder juristischem Hintergrund aus Deutschland, aber auch international. Und da kommt immer wieder die Anmerkung, dass entweder von diesen Prozessen habe ich noch nie was gehört oder ich weiß zwar, dass es diese Prozesse gegeben hat, aber mehr auch nicht. Also das ist schon immer noch ein deutlich unterbelichtetes Thema. Es liegt zum einen sicherlich daran, dass Nürnberg mit seinen Folgewirkungen hinein in die Rechtsprechung zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in seiner langfristigen Wirksamkeit deutlich prominenter wahrgenommen wurde und wahrgenommen wird, obwohl auch die Argumentationsfigur des sogenannten Common Design, mit der hier KZ-Verbrechen als gemeinschaftliches Unternehmen angeklagt und verurteilt wurden, findet sich heute in dem sogenannten Joint Criminal Enterprise, das häufig vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt wird, ist also auch in gewisser Weise langfristig wirksam geworden, ist aber dadurch zum einen eben durch die Strahlkraft von Nürnberg weniger wahrgenommen worden, zum anderen durch diesen, ich sage mal, den Zugriff auf die Breite der Bevölkerung. Das hat vielen Leuten, also innerhalb Deutschlands, hat das schnell dazu geführt, dass die Prozesse wahrgenommen wurden als, naja, da hat man halt die Kleinen, die man gekriegt hat, vor Gericht gestellt, aber die Großen wurden laufen gelassen. Dem Argument hat das Vorschub geleistet und es wurden, dadurch, dass das hier ausschließliche Militärgerichtsverfahren waren und eben nach militärgerichtlichen Gesichtspunkten durchgeführt wurden, und eben rein von den Amerikanern, während das internationale Militärtribunal in Nürnberg eben ein Vier-Mächte-Tribunal war und dadurch international auch nochmal eine ganz andere Strahlkraft hatte. Zusammengenommen aus diesen Gründen ist Dachau letztendlich immer so etwas unter dem Radar geflogen.
Dieses Gespräch ist ja Teil meiner Reihe zum Rechtsextremismus nach 1945. Und was mich natürlich da sehr umtreibt, ist die Frage, wie sehr wurde denn das, was 33 bis 45 passierte, im Nachhinein aufgearbeitet? Waren die Dachauer Prozesse einerseits rechtlich gesehen, andererseits aber auch gesellschaftlich gesehen ein Beitrag zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus? Oder hat man da in der Rückschau gesehen auch einiges liegen gelassen, eben gerade auch das, was Sie eben angesprochen haben, dieses Bewusstsein, dass ein Konzentrationslager eben eine von vielen Menschen getragene Operation war?
Es war in jedem Falle ein Beitrag zur Aufarbeitung, zunächst mal strafrechtlich, aber eben ansonsten auch zur Bewusstmachung über die Verbrechen, über ihr Zustandekommen, über die Verantwortlichkeiten, über die Mitwirkungen daran. Da hat es mit Sicherheit objektiv gesehen einen großen Beitrag geleistet. Das Problem ist dann eher die Wahrnehmung dessen, dass ja, viele Leute, die gesehen haben, oh, in Dachau, da werden ja Leute angeklagt, die ja, wohnen vielleicht bei mir nebenan oder haben vielleicht auch eine Karriereentwicklung genommen, die gar nicht so ungewöhnlich ist. Auf einmal wurde es sehr unbequem nah, wie Verantwortung für NS-Verbrechen zugemessen wurde und wer davon alles betroffen war. Und davon versuchte man sich natürlich möglichst zu distanzieren und das nicht zu dicht an sich heranrücken zu lassen. Das hat Sicherheit dazu beigetragen, dass die Dachauer Prozesse jetzt auch in Deutschland selber tief schnell in Vergessenheit geraten sind. International oder wenn man jetzt speziell auf die USA guckt, hängt es eher damit zusammen, dass die Rechtsprechung hier am Ort so ab circa 1948 eigentlich zu Unrecht, aber trotzdem in ein sehr zweifelhaftes, schlechtes Licht gerückt wurde. Es erhoben sich nach dem Malmedy-Prozess, wo es um die Ermordung amerikanischer Kriegsgefangener und belgischer Zivilisten Ende 1944 ging. Im Nachhinein haben die Angeklagten dieses Verfahrens zahlreiche Vorwürfe wegen angeblich erpresster Geständnisse, wegen Misshandlungen, wegen Folterungen bei Vernehmungen etc. erhoben und damit dieses Verfahren zu diskreditieren versucht. Im Nachhinein, es wurden dann zwei Untersuchungskommissionen zu dem Komplex eingesetzt, die beide fast keine stichhaltigen Vorwürfe entdeckt haben. Also es haben sich nahezu ausschließlich alle diese Vorwürfe nicht manifestieren oder beweisen lassen. Es hat aber dazu geführt, dass speziell dieser Prozess, aber auch dann das Gesamtvorhaben Dachauer Prozesse innerhalb der US-Gesellschaft mit einem sehr schlechten Beigeschmack versehen war. Und das hat möglicherweise dann auch zugeführt, neben anderen Erwägungen, die möglicherweise ausschlaggebender waren. Aber es war sicherlich auch ein Grund, dann zu sagen, vielleicht von diesem Unternehmen möchten wir uns möglichst schnell lösen und das schnell zu einem Abschluss bringen, wenn das jetzt in so schlecht beleumdete Umstände geraten ist.